Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Mein Weg, der Podcast, in dem wir vermeintlich ganz normalen Menschen eine Stimme geben. Sie erzählen uns davon, wie sie ihren ganz persönlichen Lebensweg gefunden haben und was sie auf ihrer Reise alles gelernt haben. Mein Name ist Ilona und ich präsentiere diesen Podcast gemeinsam mit der lieben Anna.
Ganz genau. Denn als Coaches für Persönlichkeitsentwicklung sind Ilona und ich der Meinung, dass wir uns mit den Menschen, die unserer Lebensrealität nahestehen, sehr viel besser identifizieren können als mit berühmten Menschen und sie somit für uns auch eine gute Inspirationsquelle und vor allem auch ein Vorbild für unser Leben, unseren Lebensweg, unsere Entscheidungen sein können. Und deshalb wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim Zuhören mit dem heutigen Gast. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Mein Weg, mal wieder mit einer ganz tollen Gästin, auf die wir uns sehr freuen. Herzlich willkommen, liebe Melanie.
Ja, hallo, herzlichen Dank, dass ich heute da sein darf.
Wir freuen uns auch und natürlich bin ich nicht alleine hier, sondern ich darf auch dieses Interview wieder gemeinsam mit Ilona führen. Hallo Ilona.
Hallo.
Ja, und dann würde ich sagen, wir starten gleich mal rein. Wir sind sehr gespannt auf Melanies Geschichte. Melanie hat darüber übrigens auch ein Buch geschrieben, darüber wahrscheinlich später nochmal mehr. Aber bevor wir starten, Melanie, du kennst unsere erste Frage. Wie bist du heute hier?
Sehr tiefenentspannt, würde ich sagen, bin ich heute hier. Ich sitze in meinem Kleiderschrank. Weil in meinem Kleiderschrank ist einfach die beste Tonqualität. Ich bin ja selber auch Podcasterin und von daher habe ich davor ein bisschen immer austesten müssen, wo ist der beste Sound, und tatsächlich ist er in meinem Kleiderschrank. Aber ich habe es mir sehr gemütlich gemacht mit Kissendecke, was Leckerem zu trinken, und demnach bin ich sehr entspannt hier und freue mich einfach heute mit euch zu quatschen.
Das klingt sehr gut. Sieht auch spannend aus tatsächlich. Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, wie bist du in diesen Kleiderschrank gekommen? Also, woher kommst du?
Das ist ein bisschen eine längere Reise. Tatsächlich war der Kleiderschrank ein jahrelanger Herzenswunsch. Also, es ist natürlich ein begehbarer Kleiderschrank für diejenigen, die jetzt nicht irgendwie uns sehen können. Ich sitze also nicht hinter irgendeiner Schranktür und habe mich eingequetscht, sondern es ist ein begehbarer Kleiderschrank, ein jahrelanger Traum und Wunsch, den ich mir vor ein paar Jahren sozusagen ermöglicht habe, weil ich mittlerweile lebe ich in Österreich mit meinem Partner und meiner Katze an einem See, wo es uns sehr gut geht. Aber ursprünglich komme ich nicht aus Österreich, sondern ich komme ursprünglich aus Frankfurt am Main und bin dort in zwei Welten groß geworden. Also die eine Welt, das war so die Welt der Kunst, der Kreativität, der Freigeistigkeit. Also ich habe eine sehr künstlerische Mutter und auch einen sehr musikalischen Vater. Und aber damit verbunden war auch, dass wir in einer Plattenbausiedlung groß geworden sind oder ich groß geworden bin. Mein Vater und meine Mutter haben sich sehr früh getrennt. Und meine Mutter litt damals zudem an einer halogenen Schizophrenie. Das heißt, diese Welt, in der ich da groß geworden bin, die war zwar super schön, super frei, ich habe sehr ich selbst sein können, war dadurch aber auch, dass meine Mutter so krank war, viel mit Autonomie verbunden, gleichzeitig aber auch mit eher oft Schutzlosigkeit und Unsicherheit, weil wir eben in dieser Plattenbausiedlung doch Tür an Tür mit Junkies, Dealern und so weiter gewohnt haben. Und meiner Mutter es halt durch die Krankheit nicht immer so möglich war, mich auch zu schützen, beziehungsweise ist das natürlich in so einem Umfeld auch extrem schwer, ne? Also war natürlich auch mit viel finanzieller Instabilität und Unsicherheit verbunden. Und das war die eine Seite. Und ich komme aber noch aus einer anderen Welt, muss ich dazu sagen. Und das ist die Welt meiner Großeltern, die mich dann in ihre Obhut genommen haben, als ich noch sehr klein war. Also die haben sich vor allen Dingen unter der Woche viel um mich gekümmert und das war ein komplettes Kontrastprogramm. Also da habe ich im besten Stadtteil Frankfurts gewohnt. Meine Großeltern sind sehr akademisch gewesen. Es war alles immer ordentlich und sehr stabil und sicher. Und es hat uns eigentlich an nichts gefehlt. Also finanzielle Probleme gab es auch nicht. Meine Großmutter hat mich sehr behütet, sehr beschützt. Ja, und gleichzeitig war es aber nachher halt auch die Welt, in der ich doch sehr viel Anpassung, Leistungsdruck und sowas erfahren musste. Also für die wilde, freigeistige Melanie, die halt in der Welt der Mutter anfangs groß geworden ist, war da nicht ganz so viel Platz. Also natürlich wurden kreative Fähigkeiten in mir gesehen und auch unterstützt, aber das hat halt nicht die Relevanz gehabt, weil es ging ja darum, dass aus mir mal was wird, damit ich eben nicht denselben Weg einschlage wie meine Mutter, wobei meine Mutter auch einen super Weg gemacht hat. Aber trotzdem ging es da natürlich um die Absicherung sozusagen dahinter. Und das ist sozusagen mal die Basis und ja der Hintergrund, aus dem ich herkomme.
Spannend. Und auch danke, dass du das so teilst und da so offen drauf eingehst. Nochmal ganz kurz für mich zum Verständnis. Du hast quasi erst bei deiner Mutter oder deinen Eltern gewohnt und bist dann irgendwann zu deinen Großeltern gezogen oder immer parallel?
Ja, parallel. Also ich glaube, ich war so circa 3 Jahre, als meine Mutter dann halt auch wieder mehr arbeiten gehen müssen. Und dann hat meine Großmutter halt gesagt, ja komm, ich nehme mich dem Kind ein Stück weit an, weil auch da war es ein bisschen mit Kindergartenplatz und so weiter schwierig. Und dann war ich halt immer unter der Woche bei meinen Großeltern und am Wochenende und in Ferien bei meiner Mutter. Und somit habe ich eigentlich recht parallel eben beide Welten mitbekommen.
Das ist eine ganz schön heftige Geschichte, finde ich. Also für ein Kind in so einer ja, extremen Diskrepanz aufzuwachsen. Und da habe ich ganz, ganz viele Fragen. Ich starte mal mit der ersten, die mir so gekommen ist. Du hast ja erzählt, in dieser Plattenbausiedlung mit diesem ganzen Umfeld war es schwer für deine Mutter, dich zu schützen und da dir Sicherheit zu geben. Hast du da als Kind irgendwelche Strategien entwickelt oder hattest du da irgendwelche Leute, an die du dich wenden konntest, um Sicherheit zu finden oder warst du da irgendwie komplett lost in diesem ganzen Umfeld?
Also ich glaube, in diesem Umfeld von meiner Mutter war es schwer. Ich glaube, was mir dann eigentlich immer geholfen hat oder wo ich ja schon immer eine Affinität zu hatte, war die Musik, das Singen. Damit habe ich mich recht viel beschäftigt, habe auch früher viel gemalt und so weiter oder bin viel rausgegangen. Also wir hatten Gott sei Dank in dieser Plattenbausiedlung doch recht viel nachher drumherum Spielplätze und einen Wald in der Nähe. Und ich hatte ja natürlich meine Freundinnen, ne? Mit denen habe ich dann was unternommen. Also wir haben uns da so ein bisschen unsere eigene Welt geschaffen. Ich glaube jetzt so, dass ich da jemanden hatte, mit dem ich jetzt darüber sprechen konnte oder wo ich hingehen konnte, das war mir, glaube ich, gerade vor allen Dingen in dem frühen Alter noch gar nicht so bewusst gewesen. Du lebst es einfach so und das ist halt normal. Dazu muss ich aber auch sagen, es war ja auch nicht so, dass meine Mutter so gar nicht für mich da war. Es waren halt einfach, wenn man sich mit Schizophrenie ein bisschen auskennt, das kommt oft in Schüben. Und dann gibt es halt gute Phasen und es gibt halt schlechte Phasen. Und meine Mutter hat immer dafür gesorgt, dass es mir irgendwie trotzdem oder hat einfach das Beste gegeben, damit es mir irgendwie gut geht. Aber es gab halt einfach auch Phasen, in denen war es halt einfach dann nicht so möglich. Also von daher jetzt jemanden, an den ich mich habe in dieser Welt sonst so wenden können, war eher schwierig. Also es gab danach tatsächlich einen neuen Partner im Leben von meiner Mutter und der war sehr streng. Also der hat sehr darauf geachtet, dass ich pünktlich zu Hause bin, dass ich nicht unter anderem im Aufzug fahre, weil da unter anderem Mädchen schon sexuell belästigt worden sind, also Mädchen in meinem Alter damals. Und der war da sehr, sehr konsequent. Und ich glaube, das hat mir nachher gerade dann im Alter von 7 bis 10 circa war das oder 11, dass er da war. Und das war schon sehr, sehr wichtig, glaube ich, weil ich weiß nicht, was sonst alles bei mir passiert wäre. Ja, das war tatsächlich dann die einzige Person in dieser Welt, die mir so ein bisschen Schutz gegeben hat. Aber dass ich jetzt irgendwie mit jemandem darüber gesprochen hätte oder sowas, das gab es eigentlich nicht. Nein.
Kannst du sagen, ab welchem Alter du das wirklich wahrgenommen hast, dass das vielleicht in Anführungszeichen nicht normal ist, also dass deine Freundinnen irgendwie anders aufwachsen?
Mhm. Kann ich. Ich würde sagen, schon sehr, sehr früh. Also ich glaube, ich habe das schon mit circa 3 Jahren gespürt und erkannt. Es gibt eine Situation, an die erinnere ich mich bis heute zurück, die ist auch in meinem Buch beschrieben. Das ist eine Situation, ich würde sagen, das ist die schönste Situation in meinem Leben. Also, oder die schönste, einer der schönsten Erinnerungen in meinem Leben. Und tatsächlich ist das eine Situation, da muss ich auch immer mit Fassung ringen. Ich glaube, ihr merkt es gerade auch, weil die so emotional für mich ist, weil es so schön ist und das aber auf der anderen Seite so widerspiegelt. Meine Mutter hatte ja natürlich nicht viel Geld und hat aber trotzdem versucht, irgendwie möglichst viel zu arbeiten, hat als Köchin oder als Küchengehilfin angefangen. Und sie kam eines Tages nach Hause mit einer Kalbsleberwurst. Und ich so, wow, Kalbsleberwurst, das war für mich damals einfach, wow, der Höhepunkt, ja. Also das gab's bei uns so nicht und hatte ein paar Brötchen dabei. Und dann haben wir uns in unserer Plattenbausiedlung bei uns auf den Balkon gesetzt, Tisch runtergeklappt und sie hat diese Brötchen aufgeschnitten und geschmiert und wir sind nur zusammen da gesessen und haben diese Brötchen gegessen. Und das war einer der schönsten Augenblicke, weil ich wusste, dieser Moment ist rar. Mhm. Und ich wusste genau, okay, morgen kann es schon wieder ganz anders sein. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass ich mir als Kind so richtig wirklich bewusst geworden bin, dass das anders ist als bei anderen. Genau. Also es ist schon recht früh passiert, ja.
Ja, wow. Ich kriege richtig Gänsehaut, wenn du das erzählst, ganz ehrlich. Also es ist wirklich super emotional. Und ja, ich finde es total toll, auch dass du das als Kind so früh schon konntest oder gelernt hast, weiß ich nicht, den Wert des Augenblicks zu sehen, was viele ja ihr ganzes Leben lang nicht schaffen, hast du ja da sehr, sehr früh schon gelernt. Also das berührt mich tatsächlich sehr. Und ja, also toll, dass dir solche Augenblicke geschenkt wurden in einer Zeit, die ja auch sehr, sehr, sehr schwierig war. Und das bringt mich tatsächlich auch zu der nächsten Frage, die ich schon hatte. Du hast ja auch von dieser Diskrepanz erzählt. Also wir haben jetzt schon gelernt, in der Plattenbausiedlung, da war ziemlich viel nicht so toll und vielleicht auch nicht so, so wie man sich's für ein Kind wünscht. Aber es gab tolle Momente und deine Mama hat dich geliebt und sich um dich bemüht und alles. Aber gleichzeitig hattest du die Welt von deinen Großeltern, die so ein bisschen normaler war jetzt in Anführungszeichen oder sicher und gesettelt, die aber ganz anders war auch von dem emotionalen Drumherum. Und ich stelle mir die Frage als Kind, wie kommt man mit dieser Diskrepanz klar? Also das ist ja ein unendliches Spannungsfeld.
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich glaube, du musst einfach damit klarkommen. Es klingt so drastisch, aber ich tue mir jetzt schwer zu sagen, was da ein Mechanismus für mich war, sondern das war halt einfach, okay, sonntags ging es wieder zurück zu Oma und Opa und dann war das wie so klick umgestellt und jetzt bin ich wieder dort. Und es gab also für mich überhaupt keinen Modus oder sowas in oder irgendeine Strategie, die ich da habe verfolgen können oder wollen. Ich glaube einfach, wenn man Kind ist, man geht einfach mit dem, was halt ist. Also man nimmt halt einfach die Gegebenheiten so an, wie sie sind und man lebt halt damit. Aber ich finde diese Frage trotzdem spannend, weil weil ich immer wieder natürlich auch Menschen jetzt begegne, die mir sagen, wow, okay, krass, diese Diskrepanz, wie bist du damit umgegangen? Und ich glaube tatsächlich, wäre es natürlich mal schön gewesen, ich hätte vielleicht früher mal jemanden eben gehabt, mit dem ich darüber hätte das mal, ja, oder mal darüber sprechen können oder das irgendwie besser verarbeiten können tatsächlich, ne? Weil eben dieses Spannungsfeld war ja nicht nur einfach dieses zwischen, da ist es ein bisschen unsicher und da ist es stabil, sondern es war ja noch viel mehr, ne? Es war ja nachher auch das zwischen, bei meiner Mama habe ich sehr freigeistig sein können, da waren Hausaufgaben nicht so wichtig und so weiter, ne? Und da habe ich mich sehr, sehr frei gefühlt, da habe ich so das Künstlerische und das Kreative mehr ausleben können. Und bei meinen Großeltern war halt eben die andere Welt, in der es halt wirklich darum ging, jetzt musst du halt aber dich auch in der Schule anstrengen und musst gewissen Anforderungen und Erwartungen entsprechen. Und das, glaube ich, war oft für mich sogar das Schwierigere daran, ne? Dieses zwischen Freiheit und dann wieder Voraussetzungen leben zu müssen, das hat mich, glaube ich, tatsächlich nachher noch viel, viel mehr beschäftigt.
Ich kann mir gut vorstellen, dass man als Kind dann so Strategien entwickelt, dass man wirklich weiß, wie verhalte ich mich in welcher Welt, was wird erwartet. Die Frage ist auch, wenn du jemanden zum Reden gehabt hättest, wie bereit wärst du gewesen in dem Alter? Ne? Muss man ja wahrscheinlich auch immer ein bisschen hinterfragen.
Total.
Aber gab es denn auch so Situationen, wo du trotzdem geclasht bist, also wo du zum Beispiel bei deinen Großeltern dann keine Hausaufgaben machen wolltest und dann gab es irgendwie Streit oder bei deiner Mama unbedingt Hausaufgaben machen wolltest und das war dann auch irgendwie halt auch nicht gut oder, also das gab du nix, das gab es wahrscheinlich schon.
Ja, definitiv. Ich würde sagen, ich bin mehr geclasht in der Welt mit meinen Großeltern als in der Welt von meiner Mama.
Ja.
Es sind ja auch, ich schätze mal, da kommen wir nachher auch noch ein bisschen genauer drauf hin. Ich habe ja lange Zeit dann nachher Dinge aus der Welt von meiner Mutter abgelegt, um in der Welt von meinen Großeltern passen zu können. Mhm. Und entdecke ja jetzt genau das alles wieder. Also ich merke, so viel von dem Kind, was ich damals war, kommt jetzt wieder hoch und es ist extrem herausfordernd.
Ja.
Aber ja, ich bin geclasht, mehrfach. Also es war tatsächlich so, weil ich einfach mit diesem Schulkonstrukt nichts habe anfangen können. Also ich glaube, dieses Stillsitzen, nur zuhören, lernen auf Knopfdruck, nicht rausgehen können, wann ich will, nicht frei sein können, das nicht so entdecken, wie ich das will und so weiter, das war extrem schwierig für mich. Während es andere Schulkinder gab, die kamen damit recht gut zurecht, war ich da halt einfach anders. Ich war generell anders, also ich war natürlich eben sehr freigeistig, ich habe sehr viel nachgedacht, also meine Großmutter hat mir ja ein Fotoalbum auch erstellt, und da hat sie auch reingeschrieben, was mich früher als Kind schon für Gedanken beschäftigt haben. Ne? Also schon hochphilosophisch, muss ich mir denken. Da hat sie geschrieben, mit 6 oder 7 Jahren habe ich mich halt schon gefragt, okay, wo kommen wir her? Was ist der Sinn des Lebens? Haben wir, wenn wir eine Seele haben, leuchtet die? Warum glauben manche Menschen nicht an Gott? Funktioniert das überhaupt? Und so. Also wirklich so Fragen habe ich mir halt gestellt. Aber für die war halt einfach nicht so viel Raum da. Ne? Da ging es einfach um andere Dinge. Und ich glaube halt, deswegen habe ich auch in der Schule manchmal irgendwie komisch gewirkt. Gell? Was sagt die für komische Sachen? Und die ist anders und die ist eigenartig und die ist rebellisch, war wahnsinnig rebellisch. Und das ist halt natürlich extrem geclasht, ne? Mit meinen Großeltern, die ja nur mich beschützen wollten. Die hatten ja einfach nur Angst. Die haben mich ja schon wieder in der Plattenbausiedlung gesehen, als Sozialfall so ungefähr. Und die wollten mich ja nur beschützen, aber was sie halt gemacht haben, ist halt, sie haben halt dadurch nur noch mehr Druck auf mich ausgeübt, was dann halt im Endeffekt immer und immer schlimmer geworden ist und für mich dann halt einfach das Gefühl auch ausgelöst hat, ich bin so, wie ich bin, einfach nicht richtig.
Das heißt, wie ging es dann weiter? Also gerade wenn du sagst, dieses Gefühl kam immer mehr, wann war so der nächste Schritt für dich? Also ja, wann war es so schlimm oder schwierig, dass du gesagt hast, okay, ich muss jetzt hier was ändern und wie ging es dann weiter?
Mhm. Also ich meine, das hat sich dann natürlich über Jahre aufgebaut, ne? Und Ich bin dann auch mit meinen Großeltern dann noch weiter weg aus Frankfurt gezogen. Ich glaube, das war auch so einer der wichtigen Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, weil mein Großvater ist dann pensioniert worden und wir hatten ein Haus weiter außerhalb von Frankfurt. Und ich habe damals mich entschieden, mit meinen Großeltern mitzugehen, weil ich wusste, okay, das ist für mich jetzt einfach die bessere Wahl. Und das war für mich eine wahnsinnig krasse Entscheidung, weil ich dadurch habe meine Mutter mehr zurücklassen müssen und diese Welt mehr zurücklassen müssen, weil dieses Haus, wo wir dann hingezogen sind, das war weiter weg. Also ich habe dann nicht mehr am Wochenende nach Hause kommen können, sondern ich habe meine Mutter und meine Freunde aus der Plattenbausiedlung nur noch in den Ferien gesehen. Und dadurch hat sich dann aber natürlich mit der Zeit natürlich auch noch mehr und mehr die Welt meiner Großeltern verstärkt, die ja trotz alledem auch viel, also wirklich viel Positives hatte. Und ich bin sehr dankbar, immer noch heute, Gott sei Dank, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Und ja, und dann aber mit der Zeit habe ich halt irgendwann immer mehr gemerkt, okay, ich funktioniere so nicht in diesem, also so wie ich bin, funktioniert das nicht. Ne? Ich habe weiterhin meine Hausaufgaben nicht so gern gemacht, ich habe nicht so gern gelernt. Ich bin gerne in die Musikwelt eingetaucht. Ich habe mich stundenlang, habe ich Geschichten über mich und meine Lieblingsband geschrieben, habe gesungen, Musik gehört. Das war meine Welt des Pops, der Popkultur. Und habe da eigentlich da die ganze Zeit davon geträumt, mal irgendwann in so einer Welt zu leben. Und die ist dann teilweise auch in eine physische ausgeartet. Wenn ich bei meiner Mutter war, habe ich das mit Freundinnen nachgespielt und so. Also ja, aber irgendwann habe ich halt einfach gemerkt, okay, ich funktioniere in der Schule nicht richtig. Ich erfahre auch immer mehr Ausgrenzung. Also ich hatte kaum Freunde, auch in Form von Mobbing und Auseinandersetzungen in der Schule, bis hin, dass meine Großeltern, meine Lehrer halt ständig einfach enttäuscht waren von mir. Und dann gab es natürlich so ein paar einschneidende Erlebnisse in der Plattenbausiedlung, wo ich hätte abrutschen können, wenn ich nicht noch rechtzeitig die Reißleine gezogen hätte, bis hin, dass es auch in der Schule einfach so krasse Auseinandersetzungen gegeben hat, dass ich irgendwann gesagt habe, stopp, jetzt reicht's, ich will nimmer. Ich will ja eigentlich nur geliebt werden. Ich möchte ja nur anerkannt werden. Und das war der Moment, dass ich gesagt habe, okay, ich lege jetzt gewisse Dinge von mir ab. Ich bin dann ruhiger geworden, habe gesagt, so, und jetzt schaffe ich mein Abitur, weil ich will nicht so wie die Menschen in der Plattenbausiedlung werden. Ich will Karriere machen, ich möchte einen guten Job haben, ich möchte endlich die Erwartungen anderer erfüllen können. Ja, und habe dann auch die Musik und all diese Dinge eigentlich abgelegt. Ich hatte eigentlich immer den Traum, irgendwann Sängerin zu werden, auf Bühnen zu stehen. Das war mein ganz, ganz großer Wunsch und Traum. Und habe das alles abgelegt, weil ich mir auch gedacht habe, okay, ich bin eh nicht gut genug. Und ja, und habe mich dann eigentlich nur noch auf die Schule und aufs Abitur konzentriert. Und bin tatsächlich auch sehr gut geworden in der Schule, habe wieder mehr Freunde gefunden. Ja, und bin dann einen recht erfolgreichen Weg gegangen.
Ja, auch das eine krasse Geschichte. Was mich interessieren würde zur Einordnung. Du hast ja gesagt, du bist dann irgendwann mit deinen Großeltern weggezogen. Wie alt warst du da ungefähr? Und wann war dann im Endeffekt dieser Umschaltzeitpunkt, wo du gesagt hast, nee, ich muss mich jetzt verändern und ich muss, oder du glaubtest, bestimmte Dinge ablegen zu müssen?
Ja, finde ich zwei sehr gute Fragen. Also das, wie ich weggegangen bin mit meinen Großeltern, war ich 9. Und dass ich den Schalter sozusagen angefangen habe umzulegen, da war ich glaube so 14, 15 rum. Also so im, sagen wir 15 wird es gewesen sein, 15 rum. Also so im klassischen Teenager-Alter, wo man ja dann auch anfängt, noch mehr seine Außenwelt wahrzunehmen und wo man ja auch zugehörig sich fühlen möchte, ne? Genau.
Ja, wo man aber eigentlich ja erst recht rebellisch wird. Also deswegen hast du ja da quasi eine ganz andere Kehrtwende hingelegt. Gab es dafür eine Art Auslöser? Weil das ist ja schon eine krasse Entscheidung zu sagen, ich will jetzt Mainstream in Anführungszeichen werden, ne? Ich mache jetzt Abitur und ich werde gut in der Schule und ich will was erreichen, weil gerade in dem Alter ist es ja vielleicht eher andersrum, da sagt man, nee, ich gründe eine Band und ich werde Sängerin und ja, oder hat sich das einfach so entwickelt?
Nein, das waren schon, also natürlich hat sich's auch entwickelt, ne, weil irgendwann ist der Leidensdruck so groß, dass du sagst, okay, jetzt reicht's. Aber natürlich gab's einschneidende Erlebnisse, die dazu beigetragen haben. Also das eine war in der Plattenbausiedlung, dass ich hatte da ja auch gute Freunde oder eine beste Freundin und die ist dann nachher ins ins Drogenmilieu abgerutscht. Und hätte mich fast mitgerissen. Also ich habe keine Drogen genommen gehabt oder sowas, aber in die Kreise, in die wir gekommen sind, die waren natürlich sehr dubios und natürlich auch nichts für ein junges Mädchen von 14, 15 Jahren. Und da gab es dann halt einfach ein paar oder eine einschneidende Situation, wo es darum ging, halt eben, ich wollte ja eben auch dazugehören und so weiter. Und da gab es halt eine Person, einen Jungen in diesen Kreisen, den ich ganz toll fand und der dann aber ganz schnell wesentlich mehr von mir wollte. Und ich habe das dann aber abgelehnt. Also was auch für mich keine leichte Entscheidung war, weil einfach wahnsinnig Druck von außen da war in dieser Situation, dass viele gesagt haben, jetzt mach doch und tu doch, was ist denn dabei? Und auch mein Kopf gesagt hat, ja, dann gehörst du endlich dazu und ist doch wurscht und jeder tut's doch schon und so weiter. Und ich mich dann aber trotzdem dagegen entschieden habe. Und also ich glaube auch, weil auch das Thema Verhütung da keine Rolle gespielt hat bei dieser Person, ich weiß nicht, was heute mit mir wäre ich diesen Weg gegangen. Und nachdem ich diese Entscheidung getroffen hatte, ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen. Also wo ich mir gedacht habe, boah, wo bin ich da reingeraten? Was ist da passiert? Und ich glaube, dafür war halt auch eben die andere Welt von meinen Großeltern so gut, weil ich dadurch ja das andere auch gekannt habe. Also ich wusste ja auch, wie es anders sein kann. Und das ist mir dann sehr, sehr klar geworden. Und dann habe ich mir gedacht, na, das will ich nicht. Also da möchte ich nie hingeraten. Und ich glaube, das hat dann so einen Überlebensmodus in mir ausgelöst. Und das andere war dann aber eben auch in der Schule. Also es gab dann auch so starke Auseinandersetzungen, unter anderem auch ein Klassengespräch. Und in diesem Klassengespräch, und das finde ich ja so verrückt, weil das eigentlich so viel Potenzial damals ja geborgen hat, wurde mir halt einfach gesagt, ja, ich würde alles nachsagen und nachmachen, was andere ja so tun würden und ich würde komisches Zeug reden. Und ja, ich war halt einfach ein Teenager, die halt dazugehören wollte. Und so wie es halt alle machen, die kaufen sich alle dieselben Klamotten und so weiter, ne? Habe ich das halt auch gewollt. Und ich war halt, ich habe halt diese Popkultur geliebt. Ich hätte ja gern noch viel mehr coolere, andere Klamotten angezogen. Und ja, aber das hat halt irgendwie für die nicht so, glaube ich, gepasst. Also weil ich halt einfach dadurch versucht habe, so dazu zu gehören und glaube ich einfach auch so wahnsinnig viel Druck auf diese anderen Menschen ausgelöst habe. Aber bei mir halt mit dem Resultat, dass ich halt gesagt habe, okay, wenn die mich nicht mögen und wenn die da diese Vorwürfe alle haben, dann muss ich mich zurückziehen. Ne? Es stimmt ja auch, sie haben ja recht gehabt, habe ich mir gedacht und habe dann einfach gesagt, okay, ich werde ruhiger, ich sag nicht mehr so viel meine Meinung. Ich halte mich auch zurück, was meinen Klamottenstil angeht. Ich habe dann viele Sachen einfach nur noch in Frankfurt angezogen. Ja, und das waren, glaube ich, so die einschneidenden Erlebnisse, dass ich gesagt habe, okay, da muss ich gravierend was verändern.
Ein Wort, das jetzt schon öfter gefallen ist, in dem, was du erzählt hast, war das Wort Druck. Also Druck von deinen Großeltern, Druck von außen. Also gefühlt ist es ja so ein bisschen so, du hast von deinem Umfeld sehr viel Druck abbekommen und hast in deinen frühen Jahren jetzt das dann auch so nach außen abgegeben, ein bisschen rausgelassen. Die erste Frage wäre, wie hast du diesen Druck damals empfunden oder hast du den damals schon gespürt oder war das einfach so intuitiv, dass du den rausgelassen hast? Und dann, als du dich entschieden hast, dich mehr zurückzuziehen und das mehr mit dir auszumachen, was hat es dann mit dir gemacht? Weil du hast ja ein Ventil zugemacht.
Sehr spannend, ja. Ich glaube, als jüngeres Mädchen war ich mir, glaube ich, des Drucks so per se nicht bewusst. Ich glaube, ich habe einfach nur mehr gespürt. Also ich glaube, ich war einfach nur, ich habe, glaube ich, mehr meiner Intuition zugehört oder meinen Gefühlen. Für mich haben halt einfach gewisse Dinge keinen Sinn gemacht. Ich habe mir dann gedacht, warum muss ich jetzt das und das tun, machen oder sein lassen, wenn ich das doch gar nicht bin, wenn ich das nicht will, wenn ich mich damit nicht wohlfühle, wenn es mich einengt. Und ich glaube, deswegen war ich dann halt oft so rebellisch oder habe es dann einfach anders gemacht, weil es eben für mich keinen Sinn ergeben hat. Und je älter ich dann aber geworden bin, desto mehr eben ist dann dieses Bedürfnis da nach Anerkennung und Liebe und Zugehörigkeit, aber eben auch dieser Stabilität. Und als ich dann angefangen habe, mich anzupassen, ich glaube, am Anfang war es erstmal ein bisschen auch eine Umstellung, muss ich sagen. Aber ich habe mich relativ schnell, wie soll man sagen, sicherer gefühlt. Gerade auch, weil es funktioniert hat. Also ich bin ja besser in der Schule geworden, ich habe mehr Freunde gefunden und so weiter. Ob das jetzt damit zusammengehangen hat bei den Freunden, dass ich mich angepasst habe oder an anderen Dingen, weiß ich nicht. Aber zumindest ist das das, was das bei mir in die Verbindung gesetzt hat. Ne? Den Druck, glaube ich, dass ich jetzt sage, ich habe dann nachher mehr Druck empfunden, das kam dann erst später. Ich war mit dem, glaube ich, da gar nicht so bewusst. Ich glaube, da war es einfach eher so, oh, endlich, schön, irgendwie geht's jetzt gerade angenehmer und ich komme mehr mit den Leuten zurecht und so weiter. Ich glaube, was dann der Druck war, war dann nicht mehr der Druck von außen, sondern der Druck von innen. Also das heißt, ich hab selber angefangen mit zu denken, oh, da musst du jetzt aufpassen, sag da nichts Falsches oder tu dies nicht, tu das nicht, weil wenn du das und das tust, könnte es sein, dass die Leute über dich reden oder so. Ne? Also der Druck ist auf einmal, ja, ist echt eine gute Frage, der Druck ist auf einmal nicht mehr außen gewesen, sondern er war auf einmal mehr innen, ja.
Auch so ein Stück weit, um das nicht kaputt zu machen, was du dir dann endlich erarbeitet hattest, ne, wahrscheinlich.
Absolut, absolut, ja. Das war tatsächlich auch oft dann mein Gedanke. Es war ja danach auch so, dass ich meine Mutter immer mehr weggedrückt habe, weil die war ja peinlich mit ihrer Schizophrenie. Und dann hat sie vielleicht manchmal Sachen gesagt, die irgendwie komisch waren oder wie auch immer oder nicht ins Bild gepasst haben oder sie hat sich irgendwie anders verhalten. Und das wollte ich nicht, dass andere das sehen, weil ich hatte mir jetzt meinen Status erarbeitet und der sollte mir nicht mehr genommen werden.
Und es gab irgendwann wahrscheinlich einen Punkt, an dem dir das bewusst wurde und es sich wieder geändert hat. aber vielleicht, bevor wir da drauf kommen, nochmal ganz kurz, wie ging es weiter? Also du hast wahrscheinlich ein sehr gutes Abitur gemacht, schätze ich.
Schon, und ja.
dann erstmal einen traditionell erfolgreichen Lebensweg hingelegt.
Ja, richtig. Also ich habe Abitur gemacht, habe Wirtschaftswissenschaften studiert, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen sollte. Also es war ja tatsächlich so, ich war ja so fokussiert darauf, gute Noten zu schreiben oder mein Abi halt zu schaffen, dass ich mir überhaupt keine Gedanken mehr gemacht habe, was ich will. Beziehungsweise ich habe ja alles das, was ich mir so hätte vorstellen können, habe ich ja ad acta gelegt. Ich habe es schlichtweg vergessen, also wirklich vergessen. Und dann habe ich halt irgendwann Wirtschaftswissenschaften studiert, habe mich durch ein Studium gequält, aber habe es auch sehr gut abgeschlossen und bin danach halt natürlich in die Wirtschaft gegangen. Ne? Also ich habe dann als Kommunikations- und Markenstrategin und Businessstrategin lange gearbeitet, habe von großen internationalen Konzernen bis KMUs alle möglichen Firmen unterstützt, betreut und habe dann aber irgendwann gemerkt, irgendwie passt nicht. Also es ist schon relativ früh, glaube ich, in der Arbeitswelt aufgetreten, aber da habe ich dann natürlich nicht so hingeguckt, ne? Wie man das ja gerne so macht, dass man da nicht so hinguckt oder denkt, das ist normal, das muss so sein, da muss man durchhalten. Bis dann natürlich, also ich meine, da waren dann Jahre dazwischen, ne? Also zwischen dem, dass ich den Schalter umgelegt habe, zwischen 14, 15 rum und dem, dass ich dann, sagen wir mal, wirklich einen Clash gekriegt habe mit einem wirklichen Burnout dann auch dahinter, vergingen umgerechnet, ja fast 20 Jahre. Ja, und nachdem halt eben dann dieses Burnout kam, wusste ich dann, okay, ich, äh, ich muss da mal hinschauen, was da ist.
Ja, das wäre jetzt tatsächlich mal meine nächste Frage gewesen, von dem, da schwelt irgendwas und man merkt, es funktioniert für mich nicht so richtig. Was hat dich dann wirklich dazu gebracht, das zu spüren? Also du hast jetzt schon gesagt, du bist dann letzten Endes im Burnout gelandet. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, auch so von dem, wie sich das aufgebaut hat. Was hast du zuerst gemerkt? Wie hat sich das angefühlt? Wie konntest du das wahrnehmen bis hin zu, wie hat sich das dann geäußert? Also Burnout äußert sich ja auch ein bisschen unterschiedlich. Also manche können ja gar nichts mehr machen, manche haben ein bisschen andere Symptome. Wie ist diese Reise bei dir gelaufen und was war dann für dich der Punkt zu sagen, okay, nein, jetzt anders und wohin dann anders?
Ja, tatsächlich ist das schleichend passiert. Bei mir hat sich das geäußert mit erstmal nur so Nackenschmerzen. Auf einmal habe ich gemerkt, mein rechter Arm wird taub. Ich habe schon gedacht, habe ich irgendwas beim Herzen? Und dann habe ich mir gedacht, na, es sind nur Verspannungen. Und dann gehst halt zum Physiotherapeuten und lässt dir das ausmassieren und denkst, boah, die Schmerzen sind so unerträglich. Aber du machst halt weiter. Das gehört halt dazu. Ne? Weil du willst ja performen, du willst ja was leisten. Und ich wurde tatsächlich auch gerne als High Potential betitelt und High Performerin. Und das waren natürlich Worte, die habe ich natürlich gern gehört, gell? Weil ich endlich bin ich die und endlich können die Leute stolz auf mich sein und ja. Und dann ist es eigentlich weitergegangen damit, also natürlich habe dann auch zwischendrin immer mal wieder gemerkt, oh, irgendwie ist es im Job, läuft es nicht rund für mich. Ich fühle mich da nicht so wohl, aber dachte halt eben auch, das gehört halt einfach dazu. Und dann kamen dann so langsam so ganz leicht so schwelende Ängste hoch. Und bei mir waren das dann die Krankheitsängste. Ich habe auf einmal Angst gehabt, ich könnte an Krebs erkranken, ich könnte irgendeine andere schlimme Krankheit haben. Also das kam dann immer mal wieder so phasenweise so hoch, verrückterweise meist dann, wenn irgendwie auch was Positives auf mich gewartet hat, dass dann die Angst kam. Ich glaube, da steckt so ein bisschen auch die Erlebnisse mit meiner Mutter dahinter, ne? Good times follow bad times. Und ich habe dem Frieden dann nicht so ganz trauen können, aber ich habe da auch dann noch nicht so hingeguckt. Ich habe dann immer mir nur gedacht, boah, ich will das weghaben oder bin dann zum Arzt gegangen und habe das dann checken lassen, ob irgendwas ist und so. Und dann ist es wieder weggegangen und dann habe ich es wieder in meine Schublade gepackt und dann war gut. Und dann bin ich ja irgendwann auch nach Österreich gezogen, habe dort meinen Partner kennengelernt, mit dem ich jetzt zusammenlebe. Und da ging das dann irgendwie Schritt für Schritt so ein bisschen weiter. Also ich habe auch dann gemerkt, okay, ich bin irgendwie so unerfüllt. Also es ist irgendwie immer der Job dann so sinnlos, ne? Also kam natürlich auch viel dazu. Viel für die Tonne arbeiten, viel Druck, viel Erwartungshaltung, viel Überstunden und so weiter und so fort. Und ich habe mich dann immer gefragt, okay, was ist jetzt der richtige Job für mich? Ne? Ich bin dann auch immer von einem Job in den nächsten, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht finde ich dort jetzt die Erfüllung. Ne? Das liegt wahrscheinlich am Job. Und dann bin ich sogar nach Neuseeland gegangen für eine Zeit lang mit meinem Partner. Habe da eigentlich nur noch mehr arbeiten müssen. Also es hat mich fast komplett ausgebrannt. Es war auch für mich sinnfrei. Ich habe nur vom PC gesessen, kaum Austausch. Also wer mich kennt, ich bin eine sehr kommunikative Person, die sehr viel Menschen um sich rum braucht, sehr eben kreativ und freigeistig. Das war da halt alles einfach überhaupt nicht. Und da haben sich dann noch gravierende Symptome bemerkbar gemacht, von Hustenreiz über Naselaufen, über ich habe nichts mehr essen können, ich bin komplett abgemagert, Hautausschlag und so weiter. Später habe ich dann noch starke Regelschmerzen noch dazu bekommen. Also es ist dann irgendwann immer mehr, der Topf ist immer voller geworden mit Symptomen. Und dann sind wir aus Neuseeland zurück, weil es auch für mich einfach nicht mehr funktioniert hatte. Und ja, und dann bin ich in meinen nächsten Job und da war es dann eher, dass ich dann sehr bored out war. Also da war dann für mich jeglicher Sinn irgendwie verloren gegangen und da ist mir dann richtig schlecht gegangen. Also da sind es dann alles Einbruch und dann habe ich auf einmal sehr starke Angstzustände gekriegt, also wirklich starke Angst, Krankheitsängste, wo ich dann auch sehr geschwächt war. Also ich war dann auch einfach sehr müde, Bei meinem Gebärmutterhals hatte sich was verändert und so weiter. Also es kam dann auf einmal sehr, sehr viel und da habe ich dann gewusst, okay, ich glaube, ich habe einen Burnout. Habe ich natürlich nicht so gesagt. Das war natürlich eine Erschöpfung, weil Burnout, das haben ja nur die Leute, die irgendwie zu schwach sind, um in der Gesellschaft zu funktionieren. Und ja, musste mich aber trotzdem mit der Tatsache abfinden. Und meine Schmerzen waren einfach so unermesslich stark, also nicht nur im Unterleib, sondern halt auch im Rücken, dass ich nachts teilweise nicht mehr schlafen konnte. Und dann fängt's an. Also dann gibt's einfach Situationen oder Momente, wo du wirklich da sitzt und denkst, okay, wo ist jetzt der Sinn? Also wo hat das Leben überhaupt einen Sinn? Kann es das jetzt schon gewesen sein? Und wenn ja, welchen Sinn hat mein Leben sozusagen? Und ja, dann schaust du halt hin und fängst an. Aber das ist ein Prozess. Also es geht jetzt nicht von heute auf morgen, du sagst, oh, ich habe jetzt meinen Sinn gefunden und so weiter. Weil im Endeffekt diese ganzen Muster, diese ganzen Verhaltensweisen, die man da ja über Jahrzehnte mit sich geschleppt hat, die kann man nicht von heute auf morgen ablegen, ne? Und auch überhaupt mal, es ist wie, man schält an Zwiebeln, man muss da erstmal irgendwie reinkommen und Schicht für Schicht abtragen, um überhaupt mal an den Kern ranzukommen. Ich hatte ja so viel vergessen, so viel abgelegt, dass ich überhaupt nicht mehr gewusst habe, wer ich da eigentlich wirklich bin.
Ja, vor allem auch die, muss man in deinem Fall ja sagen, die Verhaltensweisen, die dich erstmal dahin gebracht haben, wo du warst. Das hat ja erstmal sehr, sehr gut funktioniert. Das hast du ja fast schon du hast es sehr bewusst entschieden in der Pubertät. Ja. Und dann sich einzugestehen, dass das jetzt vielleicht doch nicht der richtige Weg war, ist wahrscheinlich auch nochmal ein ganz anderer Schritt als bei einem normalen Burnout, in Anführungszeichen. Ja, und ich habe jetzt auch verstanden, im Prinzip wurde es irgendwann so schlimm, dass du es nicht mehr, du musstest es einfach dir eingestehen, du konntest nicht mehr anders. Es, ja.
Genau.
Weil einfach der Körper gesagt hat, sorry, jetzt ist wirklich einfach Schluss.
Ja.
Ja, krass. Ja, den zweiten Teil des Gesprächs hört ihr dann in 2 Wochen. Wir haben uns ja bei Melanie entschieden, das Gespräch in 2 Teile zu teilen, weil es einerseits sehr lang war und andererseits auch sehr intensiv. Beim nächsten Mal hört ihr also, wie sie mit dem Burnout umgegangen ist und ja, vor allem, wie sie rausgekommen ist und wie sie heute lebt und wie sie es geschafft hat, wirklich beide Welten auch zu vereinen. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder zuhört und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Vielen Dank an alle, die heute zugehört haben. Wir hoffen, dass euch die heutige Folge gefallen hat und ihr etwas für euch mitnehmen konntet. Und wenn ihr uns helfen wollt, Mein Weg, also unseren Podcast, bekannter zu machen und so noch mehr Menschen inspirieren zu können, dann gerne abonnieren, teilen und kommentieren. Das hilft dem Podcast nämlich, in der Reichweite weiter voranzukommen.
Vielen Dank auf jeden Fall für eure Unterstützung. Und falls ihr vielleicht noch auf der Suche nach dem richtigen Weg für euch seid und Fragen zu unserem Coaching-Angebot habt, dann wendet euch gerne an info@annatrunk.de oder info@ilonawichmann.de. Die E-Mail-Adressen findet ihr auch in den Shownotes. Danke euch!